Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und interviewe die Anwenderinnen und Anwender der Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Jasmin Geisler und Marco Schloss. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, moin aus Hamburg.
Ja, und hallo aus der Südpfalz, grüß dich, hi.
Hallo. Ihr wart beide schon mal im Podcast, Marco glaube ich schon dreimal gefühlt, wenn ich mitgezählt habe, Jasmin ja. Einmal, aber noch nicht zusammen. Und alle die zum ersten Mal von euch hören, Marco, magst du dich mal einmal vorstellen?
Genau, mein Name ist Marco Schloss. Ich bin im Hauptberuf HR Master, HR Coach bei einem größeren Finanzdienstleister in Stuttgart. Betreue dort Teams in der agilen Transformation und ja, wende Liberating Structures regelmäßig an. Aber ich glaube, da kommst du noch drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall. Jasmin, magst du dich auch einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Angestellten-Dasein als Führungskraft und Projektleitung habe ich dann irgendwann beschlossen, mich als Facilitatorin selbstständig zu machen und bin relativ schnell auf die Liberating Structures gekommen, die ich sehr, sehr gerne anwende.
Sehr schön. Wir machen heute nochmal eine Folge zu einer speziellen Structure, und zwar eine, die wir in der letzten Staffel nicht hatten. Wir sprechen heute über Improv Prototyping. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Sehr schön. Ich freue mich sehr darüber, weil ich hatte immer schon gerne nochmal eine Folge dazu gemacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass das zustande kommt. Improv Prototyping ist nämlich eine der Structures, die sehr, sehr machtvoll ist, aber die sehr, sehr selten angewendet wird, weil sie halt so ein paar Aspekte hat, wo vielleicht die Leute sagen, können wir das machen? Sollten wir das machen? Ist das sinnvoll? Fragezeichen. Alle, die es noch nicht kennen, mögt ihr mal so ein bisschen Improv-Prototyping vorstellen, wie ihr sie jetzt in der Praxis angewendet habt, was ihr so gemacht habt?
Genau. Ja, Improv Prototype, du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen die Berührungsangst davor ablegen, weil, wie es der Name schon sagt, wir improvisieren. Es ist wie improvisiertes Theater, es ist wie improvisiertes Schauspiel. Und damit geht es eigentlich schon los. Die Leute müssen so ein bisschen ihre Hemmungen davor ablegen, was darzustellen. Ja, und vielleicht mal ganz kurz, was passiert eigentlich bei der Struktur? Die Struktur geht folgendermaßen. Man hat eine Situation, man hat einen Prototyp, es kann eine Anwendung sein. Ich persönlich nutze es sehr stark, wenn es um Themen geht wie psychologische Sicherheit oder wenn es um Themen geht wie Konflikte. Einfach diese Situation eines Prototypens, der nicht gut läuft, also beispielsweise ein Konflikt oder eine psychologische Sicherheit, die nicht besteht, also ein Prototyp, der nicht gut läuft, improvisiert darzustellen. Dazu braucht es eine Gruppe. Ich sage jetzt mal aus 3 bis 5 Leuten, muss sich die Leute darauf einigen, Achtung, wer spielt das Ganze, wer will das darstellen? Und dann gebe ich der Gruppe immer einen Hinweis, Achtung, stell diese Szene, wo zum Beispiel psychologische Sicherheit verletzt wurde oder wo es einen Konflikt gab, der in das Team ein wahnsinniges Problem reingebracht hat, stell das bewusst, übertrieben, aufwendig dar, damit die anderen beobachten können, was dann passiert ist. Und das ist die Besonderheit bei dem Improved Prototyping. Während dem Spiel gibt es eigentlich eine Spielerszene, also Menschen, die spielen, und es gibt Menschen, die beobachten. Und für mich war das immer ein Wahnsinnseffekt zu sehen, okay, jetzt habe ich erkannt, was passiert denn da genau? Weil du siehst ja zum einen, was passiert. Es ist nicht nur das drüber reden, sondern das gleichzeitige Sehen, wie sich so ein Konflikt in einem Team darstellen kann. Und es macht was mit dir. Du beobachtest es anders, nimmst es anders da wahr und die kannst du beobachten, anders miteinander teilen. Das so vielleicht so als kurzes Intro, wie so ein Improved Prototyping ablaufen kann.
Jasmin, hast du was dazu zu fügen?
Ja, auf jeden Fall einmal nochmal ganz wichtig, es gibt ja auch noch die Rolle des Regisseurs, die finde ich eben auch sehr, sehr spannend und die führt eben auch dazu, dass diese einzelnen Gruppen auch so ein bisschen autonom für sich so ein bisschen das Spiel auch gestalten, also sowohl was ihre Rolle anbelangt, ob sie sie vielleicht auch wechseln, aber auch, dass es eben diesen Regisseur gibt, der eben auch zwischendurch mal Impulse reingeben kann und sagt, okay, wir probieren das nochmal, wir machen mal einen Cut. Nochmal von vorne. Und damit ich so ein bisschen, wenn ich die Gruppe, die Gesamtgruppe anleite, ja minimalintensiv im Grunde genommen die ganze Gruppe im Überblick behalte und den einzelnen Gruppen so ein bisschen Autonomität auch gebe, zuweise. Und das finde ich eben auch noch mal sehr, sehr charmant. Da sind vielleicht auch noch ein paar Risiken, also ein paar Hindernisse oder Schwierigkeiten dabei. Da können wir dann aber auch noch mal im Detail dann drüber sprechen, wenn wir da noch mal einsteigen tiefer. Und jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, Marco, du hattest noch mir einen Impuls gegeben, aber da komme ich dann vielleicht so später noch mal zu. Das können
Aber
wir dann machen.
vielleicht gerade ergänzend, weil du das gesagt hast mit dem Regisseur, es ist unglaublich, wie die Menschen dann ihre Rollen leben. Ja,
Ja.
und ich habe das gerade wieder erfahren, jetzt letzte Woche in einem Workshop zu Dynamiken innerhalb des Teams. Wenn du in eine Rolle schlüpfst und die dann annimmst, dann wirkt das ganz anders dann nach außen. Deswegen fand ich den Aspekt, den du gesagt hast, den Regisseur noch einzubauen und das Team, das eben diesen Prototypen improvisiert darstellt, möglichst autonom zu lassen, ohne dass du von außen steuerst, weil dann wird es noch klarer, dann wird es noch transparenter und eigentlich auch noch authentischer.
Ja, und jetzt hast du mir auch den Faden wiedergegeben, weil du ja am Anfang auch noch mal gesagt hast, man muss die Leute schon ja auch ein bisschen dazu motivieren, sich auf dieses Spiel einzulassen, zu improvisieren. Und was ich an dieser Struktur aber so charmant finde, ist, wir haben drei verschiedene Rollen zu vergeben, die eben auch Leuten, also mit verschiedenen Fertigkeiten und wie sie auch gerade in dem Tag, in diesem Termin angekommen sind, auch die Möglichkeit geben, ihre Rolle erstmal zu finden. Und was ich so mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel Personen, die am Anfang noch Berührungsängste haben, die noch nicht so viel sich so nicht so trauen oder vielleicht das auch mit so klassischen Rollenspielen verbinden und sich überfordert fühlen, dass die einfach sagen, ich gehe erstmal in die Beobachterrolle. Und dann schaue ich mal. Und oft passiert dann eben das, dass die Leute eben dann mutiger werden und sagen, so, jetzt möchte ich auch. Und das finde ich eben so schön. Und damit kann man eben auch so diese Hürden so ein bisschen abbauen am Anfang, wenn die Leute sich noch nicht so trauen.
In der Praxis, ist das eine Structure, mit der wir einen Workshop beginnen?
Nein.
Hätte ich
Marco,
jetzt
was
auch
meinst
mal,
du?
hätte jetzt auch meine Schwierigkeiten gehabt, weil so, ich sag mal, jetzt könnte man sagen, kommt drauf an. Ja,
Ja.
das ist so diese klassische Antwort. Wenn ich einen Workshop machen würde zum Thema Konflikte, Gruppendynamik, Teamdynamik, um zum Beispiel Führungskräften, weil ich in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs bin, zu visualisieren, was passiert in einer Konfliktsituation, könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ein Proof Prototyping relativ früh zu setzen. Allerdings hätte ich dann vorweg vielleicht eine Fishbowl gemacht. Ja. Einfach um reinzukommen, was sind denn typische Konfliktsituationen oder wie nehmt ihr Konflikte in euren Teams wahr? Und dann danach vielleicht ein Proof Prototyping dran zu setzen. Und jetzt kommt auch so ein Punkt, der vorhin auch noch gefehlt hat. Es geht ja darum, darzustellen, wie sieht denn das aus, dieser, ich sage jetzt mal, negative Prototyp. Und dann die Verbesserung draufzusetzen, zu sagen, wie könnte es denn anders da aussehen? Was müssen wir denn tun, damit eben die Situation sich im anderen Kontext darstellt? Und das ist ja das, was danach kommt. Und das kann ich ja beliebig oft durchspielen. Also ich würde jetzt bei Jasmin zu 100% nicht gleich an den Anfang unbedingt, aber es kann, je nachdem, was für ein Kontext das Inhalt der Workshop hat, relativ zu Beginn kommen, ja.
Ja, also was ich eben auch wichtig finde, ist zum einen dieses inhaltlich sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Also welche Situationen sind dann jetzt wichtig, die ich bespielen möchte? Ich habe halt auch gemerkt, dass die Gruppen dann eben auch schon auch ein bisschen Zeit brauchen, da so ein bisschen sich erstmal auszutauschen und zu finden und da dann vielleicht mit anderen Strukturen reinzugehen. Gleichzeitig macht es eben auch Sinn, am Anfang mit entsprechenden Strukturen so ein bisschen Impulse reinzugeben, in das Spielerische reinzukommen, also so ein bisschen warm zu werden. Und dann kann man auch, glaube ich, relativ schnell einsteigen. Ich habe eben, als ich Marco zugehört habe, noch mal über ein anderes Anwendungsbeispiel nachgedacht, wenn man jetzt vielleicht auch in einem Kontext, wo es nicht um Konflikte geht, sondern wo es vielleicht auch relativ schnell klar ist, es geht zum Beispiel darum, mal zum Beispiel sowas wie ein Elevator-Pitch mal auszuprobieren oder so Sachen, die nicht so konfliktbehaftet sind, wo es einfach mal darum geht, so ein bisschen Übung, also ein bisschen zu trainieren, und das spielerisch von vornherein irgendwie auch klar ist, kann man, glaube ich, vielleicht auch relativ schnell einsteigen. Und das ist dann wieder die Kontextfrage, die Marco eben auch angesprochen hat.
Okay. Zusammenfassend brauchen wir aber irgendwo schon, brauchen wir eine konkrete Situation, die die Leute beschäftigt, wo sie darstellerisch, spielerisch etwas vorspielen und dann beobachtet werden und dann Feedback bekommen, wie man es eventuell anders machen kann. Ja, ich glaube, wenn man auch noch auf der deutschen Website guckt oder ins Buch reinguckt, war das, glaube ich, die Beispiele, die ich da noch in Erinnerung habe, ist, wie die Kolleginnen haben ja damals viel in dem Gesundheitswesen gemacht, wenn zum Beispiel irgendein Arzt reinkommt und einfach irgendwie so gewisse Bedenken wegbügelt und so, ne, und eine Schwester, die dann halt irgendwas sagen will, einfach wegbügelt, dass man dann übt, okay, wie gehe ich mit so einer Situation halt um? Das ist so eine Konfliktsituation dort, ne? Kann ich das dann auch, muss ich dann nicht immer irgendwo physisch anwesend sein, damit ich eine Bühne und sowas habe? Kann ich das ja auch remote machen, Marco?
Also ein spannender Punkt, das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, also das Improved Prototyping tatsächlich mal in Remote durchzuführen, und es hat wirklich wunderbar auch funktioniert. Vielleicht Hintergrund: Ich habe innerhalb unseres Unternehmens eine Community for Liberating Structures gegründet. Und da treffen wir uns alle 6 Wochen und trainieren dort ganz normal die Strukturen. Und es läuft ähnlich ab wie bei den normalen User Groups auch. Wir haben ein Design-Team, die sich Dinge überlegen. Und da war dieses Thema der psychologischen Sicherheit ein großer Wunsch, das darzustellen. Und dann haben wir ein Mirrorboard aufgebaut und auf dem Mirrorboard tatsächlich so eine Art virtuelle Bühne gebaut, in mehreren Kleinteams das Ganze unterteilt und haben dann eben solche virtuellen Räume aufgebaut, haben den Kontext kurz dargestellt, was bedeutet psychologische Sicherheit, und haben diese Teams in kleinen Gruppen darstellen lassen. Man muss aber dazu sagen, wir waren tatsächlich im Designteam 5 Leute, sodass wir in den Räumen hin und her springen konnten, ja, weil es war uns wichtig, dass eine ja auch psychologische Sicherheit in den Räumen besteht, ja, dass die dort sich trauen können, dass die einfach die Rollen, wie gesagt, in der großen Runde, das ist ja auch eine der Stolpersteine, die geschildert wird, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, gleich was darzustellen, und in den kleinen Räumen ist besser. Interessanterweise war es aber so, dass jeder darstellen wollte. Also jedes Team, und es waren insgesamt 5 Teams, wollten ihren Prototypen auf der großen Bühne präsentieren. Also es war spannend zu sehen, dass dort irgendwie die psychologische Sicherheit dann so groß war, dass man es, vielleicht war es ein Remote, einfacher, im Endeffekt auf der großen Bühne, wenn alle zuschauen, zwar durch die Kamera, ihren Prototypen zu präsentieren. Fand ich mega spannend, ja.
Okay. Gibt es dann im Remote-Bereich noch Dinge, die man besonders beachten muss? Also, wie stelle ich mir das vor? Kannst du mir ein bisschen aus der Praxis erzählen, was da passiert ist im konkreten Sinne? Haben die Leute dann in der Kleingruppe, also die sitzen ja nicht am gleichen Ort, ne? Wie
Ja, genau.
präsentieren sie denn?
Also der Punkt ist folgendermaßen: Die Aufgabe war im Endeffekt zu sagen, sie sollen sich eine Szene, ein Erlebnis, gerne maßlos übertrieben vorstellen, darstellen, wo aus ihrer Sicht die psychologische Sicherheit verletzt wurde. Und dann hatten wir Gruppen aus 4 bis 5 Teilnehmern in kleine Breakout-Sessions eingeteilt. Das geht ja mit Zoom oder Webex ganz gut. Und in diesen kleinen Breakout-Sessions vorher hatten wir eine kleine Fishbowl dazu gemacht, um die Leute ins Thema zu bringen. Und in diesen kleinen Breakout-Sessions haben die dann ihre Prototypen entwickelt, haben die dann quasi gespielt. Aber der Unterschied war, die haben die dann tatsächlich in der großen Runde gespielt. Das heißt, danach, als die Prototypen fertig waren, haben wir die wieder zurückgeholt in den großen Raum, in den großen virtuellen Raum. Und jedes Team hat dann seinen Prototypen vorgestellt. Und die anderen Teams haben als Beobachter gewirkt, ja. Und das haben wir dann im Endeffekt mit kleinen Tafeln auf dem Mirrorboard gemacht, die Beobachtungen geteilt. Dann sind die Leute wieder zurückgegangen, haben ihren Prototypen verbessert und kamen dann wieder zurück in den Hauptraum und haben wieder einen verbesserten Prototypen präsentiert. Also das war immer so ein Wechselspiel in den kleinen virtuellen Räumen, wo die Leute ihren Prototypen vorbereitet haben, beziehungsweise den verbesserten Prototypen nachbereitet haben, und dann im großen Raum das Ganze dann vorzuspielen.
Das heißt, die haben ihre Kamera angehabt und der Rest hat die Kameras ausgehabt, sodass man nur diese Leute gesehen hat. Okay,
So ist es, genau.
ja, das war nochmal der Hinweis, der mir noch gefehlt hat. Aber jetzt kann ich mir das auch vorstellen. Ja, okay, sehr schön. Jasmin, du hast es live gemacht, live und in Farbe.
Ja, genau.
Erzähl uns etwas darüber.
Ja, also ich habe natürlich schon am Anfang mich ein bisschen vor die Frage gestellt, weil es ja, wie gesagt, immer wieder Leute gibt, die am Anfang sagen, ich traue mich nicht und so. Also ich kenne das auch aus meiner alten Organisation. Man hat Teammitglieder, die erstmal relativ ruhig und still sind und denken, oh Gott, jetzt muss ich hier performen, jetzt muss ich hier irgendwie Theater spielen, und das kann ich ja überhaupt nicht. Und was so ein bisschen, also was sehr gut geholfen war, war so ein bisschen mir das, was die Gruppe an Ressourcen zu bieten hat, mir auch zunutze zu machen. Eben auch am Anfang gleich bei der Einladung eben auch erstmal zu gucken und abzutasten, wer hat vielleicht im Raum auch schon Erfahrung, zum Beispiel mit Impro-Theater oder Rollenspielen, oder ist vielleicht einfach vom Typ her so, ich habe da Bock drauf. Und das ist super, um eben dann auch andere mit reinzunehmen. Ich hatte zum Beispiel, das beste Beispiel war, dass wir zwei Leute nebeneinander hatten als Teilnehmer, die sind zusammengekommen, die kannten sich, die hatten eine berufliche Verbindung. Und sie war total begeistert. Sie so, super, Impro, ich bin all in. Und er war eher so, Rollenspiele finde ich ganz furchtbar. So, aber dadurch, dass die sich kannten, war gleich so, ich hatte sozusagen einen Support. Und das fand ich hat super geholfen, dass auch die Letzten da so ein bisschen mutiger wurden. Und was ich ganz wichtig fand, was super funktioniert hat, war tatsächlich die offene Einladung für alle drei Rollen und auch die Möglichkeit, die Rollen zu wechseln. Also das fand ich unheimlich wertvoll. Und am Ende ist es wieder aufgegangen. Die am Anfang beobachtet haben, wollten plötzlich spielen. Ich hatte tatsächlich Probleme. Das mit dem Timeboxing, ne? Die Leute waren so im Flow, die wollten dann auch nicht aufhören. Und das ist ja eigentlich ganz wunderbar. Das muss man dann auch so ein bisschen aushalten, ne? Aber ja, und da hat es ganz gut funktioniert. Aber wir haben das natürlich auch vorbereitet. Wir sind nicht sofort reingegangen ins Improv-Prototyping. Wir haben erstmal auch eine Leitfrage gestellt. Da ging es eben darum, warum wir oft übereinander reden und nicht miteinander reden. Und dann eben da sich erstmal über die Schwierigkeiten in Form eines Impromptu Networkings auszutauschen und dann eben da Szenarien sich zu erinnern, okay, da hatte ich mal so eine Situation und warum habe ich eigentlich es nicht geschafft, mit meinem Kollegen über diese Angelegenheit zu sprechen? Und das haben die Leute dann in die Gruppe mit reingenommen, in die Gruppengespräche. Und was ich super fand, was gut funktioniert hat, also wir haben auch mit einem Twist gearbeitet. Wir haben die erste Runde so gemacht, mach mal ein Worst Case, also überspiel das mal so ein bisschen. Da geht es dann so Richtung Tris, so, dass man erstmal guckt, wie kann ich es eigentlich noch schlimmer machen. Was eben auch wirklich auch zu humorvollen Situationen führt und die Leute eben auch nochmal im besten Fall motiviert, Dinge auszuprobieren und dann eben sich dem Ideellen, also dem anzunähern, was man vielleicht erreichen möchte in dem Dialog. Also wie man zukünftig besser kommunizieren möchte oder wie man halt die Hürde überwinden möchte, den Kollegen dann doch mal anzusprechen. Und was da auch gut geholfen war danach nochmal das Positive Gossip, weil man da eben auch nochmal so ein bisschen ins Positive wieder über andere sprechen konnte und gleichzeitig sich nochmal motiviert hat, Mensch, das kann ich dem Kollegen YZ auch direkt einfach sagen, wenn ich sowieso vorhabe, mit dem zu sprechen. Also das war ein schöner, schöner, es hat sich so schön gefügt, sage ich mal so. Da hat sich der Kreis dann wieder geschlossen. Genau,
Vielleicht
ja.
noch ergänzend, Jasmin, was du gerade gesagt hast, habe ich gerade vorhin drüber nachgedacht. Ja,
Ja.
tatsächlich könnte man überlegen, das Tris mit dem
Ja.
Improve wunderbar zu kombinieren. Also,
Ja.
wie können wir die Dinge einfach noch schlechter machen? Ja, wie können wir es zum Scheitern bringen, das dann tatsächlich als improvisiertes Stück darzustellen und danach zu überlegen, ja, was können wir denn tun, damit, was machen wir denn jetzt schon, ja, und was können wir dann künftig weglassen und über dieses Weglassen nochmal Improved Prototyping zu machen. Also
Richtig,
da
das.
könnte die Struktur Tris und Improved Prototyping wunderbar ineinander spielen. Das ist mir
Genau, das
aufgefallen.
könnte nämlich eine super Vorbereitung dann für das Drehbuch sein, ne? Weil am Anfang ja auch schon mal so ein bisschen vorgesketcht wird, so wird die Szene aussehen und da könnte man das, was in Tris sozusagen, könnte man sich so die Highlights rausnehmen und das als Aufhänger nehmen, um dann so eine Szene zu starten. Perfekt. Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, was du gesagt hast, wichtig ist ja wirklich, dass die Beobachtenden dann in die Rolle der Spielenden schlüpfen, weil sie halt sagen, okay, wir haben jetzt eine Verbesserung gefunden und wir stellen unsere verbesserte Version vor. Und es ist ja dieses Prinzip Show, don't tell, das dahinter steckt, ne? Dass man sagt, okay, man kann ja viel erzählen, nach dem Motto, ja, wenn du mit ihm sprichst und sowas, dann musst du darauf achten. Aber das einfach zu zeigen und dann wirklich einfach mal, ne, in die Rolle zu schlüpfen und etwas zu spielen, weckt halt ganz andere, sage ich mal, Areale im Gehirn auf und macht ganz andere Arten der Interaktion und des Verstehens möglich, des Erlebens auch möglich, ja, weil andere Leute erleben, wie etwas läuft. Also von daher ist das wirklich eine Structure, die viel zu selten benutzt wird in der Praxis noch. Alle, die da draußen das hören, fangt es an zu benutzen, bitte.
Ja.
Ich habe sogar erlebt, dass Leute auch abstrakte Dinge gespielt haben. Ne? Die Projektleiterin, die dann halt irgendwie mit den Risiken und den Problemen kämpfen musste, die dann halt auf der Bühne dargestellt wurden durch Leute, die. Also wenn man erstmal eine Gruppe von Leuten hat, die wirklich frei drehen mag und sowas, kann man ganz wilde Sachen damit machen.
Ja, und das
Und
Schöne ist,
dementsprechend, ja,
ja,
Paco?
sorry, genau, weil es mir gerade auf der Zunge liegt. Das Schöne ist, wir haben diese eine Rolle noch dabei. Wie gesagt, Jasmin hat ja vorhin gesagt, du hast den Regisseur, du hast die Darsteller und du hast noch die Beobachter. Und die Beobachter können sich voll auf das Beobachten fokussieren. Wenn du da noch, ich sage jetzt ein Beobachtungsbuch, acht mal bitte da drauf, was ist genau passiert, was hast du gesehen, was hast du nicht gesehen, ja? Also Dinge, wo man Fokus drauflegen kann. Wie gesagt, du hast vorhin gesagt, diese Struktur bietet eine unheimliche Vielfältigkeit, weil du mit ganz anderen Sinnen rangehen kannst und durch diese unterschiedlichen Rollen, die du einnehmen kannst, aber nicht musst. Also ich sage, ich beobachte gern, ich möchte nicht spielen, aber ich kann gut beobachten. Das ist wunderbar. Du kannst einfach dort die Talente, die versteckten Fähigkeiten der Menschen nutzen, um sie, um das Beste aus sich hervorzubringen. Ja.
Also ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, sie im Demokratiekontext auch mit reinzunehmen, weil ich mir das zum Beispiel auch für Debattentraining oder eben für politischen Diskurs, wie geht man mit bestimmten Situationen an, wo Totschlagargumente kommen oder wo mit Polemik gearbeitet wird. Also dafür kann ich mir das auch super vorstellen und da hat man eben auch mit, da kann man natürlich auch einen geschützten Raum schaffen, wo man auch ein bisschen spielen kann, ne? Was einem dann auch wieder hilft, mit einem gewissen Humor, mit einer gewissen Gelassenheit vielleicht dann auch in der Realität dann damit umzugehen.
Weil
Also
man
ich
es schon
finde das
erlebt
ganz
hat, weil man es,
hervorragend.
ne, weil man es ja schon
Ja,
erlebt hat,
genau.
genau, weil man halt einfach die
Ja.
Situation schon mal gemacht hat und schon mal aktiv durchgehört und nicht nur theoretisch gehört hat, sondern wirklich aktiv gespielt hat. Das ist halt total wichtig und auch total sinnvoll für alle Leute, das zu tun, ja. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Details eingehen in Bezug auf, wenn ihr so eine Structure jetzt vorbereitet habt oder durchgeführt habt. Was war besonders wichtig bei der Einladung, bei der Vorbereitung, bei der Durchführung? Nochmal so ganz pointiert.
Soll ich wieder beginnen?
Ja.
Okay, alles klar. Also, was das Allerwichtigste ist, bevor ich diese Einladung ausspreche, ist für mich immer die Freiwilligkeit und natürlich am Anfang, dass ich möglichst offen reingehe, also ich als Facilitator und immer damit rechnen muss, dass nicht jeder ein geborener Schauspieler ist, ja, und nicht jeder im Endeffekt Lust hat, auf sich auf eine Bühne zu stellen. Und das ist, denke ich, so der erste wichtigste Punkt, um diese Hemmungen abzubauen, die Jasmin schon gesagt hat, dass man sagt, okay, nur der will und keiner der muss, ja. Also auch vorhin, wie ich dieses Remote geschildert habe, es hätte auch passieren können, es wird nur ein Stück dargestellt, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Es waren jetzt halt vier Stücke, ja. Also von daher gesehen, das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen, dass es nicht automatisch in Gang gehen muss, sondern dass man am Anfang diese Freiwilligkeit hat. Achtung, wer von euch Lust hat, es darzustellen, das soll es bitte auch tun, damit diese Hemmung fällt. Und was mir bei der Einladung immer wichtig ist, wenn ich in der Einladung sage, bitte überlegt eine Situation oder ein Erlebnis, was ihr jetzt darstellt, ich mache es jetzt mal wieder im Kontext psychologische Sicherheit, das extrem frustrierend war. Ich mache bewusst diese maßlose Übertreibung rein. Wir wollen hier nicht ein verstecktes Spiel haben, wo man jetzt überlegen muss, was ist da genau passiert, sondern wir wollen auch das Offensichtliche darstellen. Ja. Das ist mir bei der Einladung extrem wichtig, dass die klar ist und dass es gerne einen Hang zur Übertreibung haben darf, um vielleicht auch eine gewisse Art von Witz reinzubringen, weil wir ja wissen, wenn ein bisschen Witz, wird es vielleicht auch ein bisschen lockerer. Ja. Das ist mir ein ganz, ganz extrem wichtiger Punkt, dass das einmal diese Freiwilligkeit, einmal auch diese Übertreibung reinzubringen und dass jeder das tun kann oder das tun soll, was zu ihm am besten passt.
Jasmin?
Ich gehe mit Markus Punkten natürlich eins zu eins d'accord. Was mir auf jeden Fall auch noch wichtig ist, was wir auch schon angerissen hatten, ist, in welchem Kontext führe ich den Workshop durch? Also geht es um Konfliktbewältigung oder ist es vielleicht sowas wie in der Gründerberatung, ne? Man möchte irgendwie gewisse Pitches oder so ausprobieren. Also je nachdem, wie der Kontext ist, wie leicht der Kontext ist, eben dann eben auch zu gucken, wie viel Vorbereitung brauche ich, wie viel thematisches Warm-up oder auch Warm-up in Form von, ich bringe die Leute ein bisschen zum Lachen, ich locker sie auf, brauche ich und was brauche ich vielleicht auch zur Nachbearbeitung?
Genau. Vielleicht nur ein Punkt, der ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wo es Jasmin gesagt hat. Die müssen ja nichts reden. Ja? Die können ja auch pantomimisch was darstellen. Ja?
Auch eine gute Idee.
Das war bei einer Klinik zufälligerweise, ich glaube, war bei der User Group Saarpfalz, war das Grüße an die lieben Kolleginnen und Kollegen runter. Die hatten im Krankenhaus eine Situation in der Pandemie mit dargestellt. Das hat mich so gefesselt, weil das Nichtsagen und das Zeigen der Gesten hat so viel ausgerückt in dem Moment, dass es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Also man kann auch durch Nichtreden Dinge darstellen, die eben nur im Proof Prototyping funktionieren. Also wie gesagt, es geht ja auch darum, es muss nicht immer gespielt werden. Es kann auch eine Darstellung in Form eines Nichtsagen, einer Pantomime, einer Umarmung, was weiß ich, sein, was ganz viel bewirkt. Ja.
Das finde ich auch nochmal eine schöne Variante, ja.
Meint ihr, man müsste die Gruppe darauf auf eine gewisse Art und Weise vorbereiten? Also habt ihr Ideen dazu bei der Durchführung, die Gruppe nochmal einzustimmen, vorzubereiten, Angst zu nehmen? Was wären da eure Praxistipps?
Also ich habe jetzt mal so ein bisschen auch beim klassischen Improvisationstheater so ein bisschen reingeluschert. Und da gibt es natürlich auch diverse kleinere Aufwärmübungen, wo man auch jenseits des Kontextes erstmal so ein bisschen in Berührung kommt. Und mir fällt da so eine Methode wie Crazy Seven ein, wo man im Kreis steht und wo man so ein bisschen Interaktion auch hat und gleichzeitig so ein bisschen die Gruppe auch kennenlernt, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede. Also da gibt es halt so kleinere Aufbauübungen, die man gut nehmen kann, weil die natürlich auch genau das gleiche in Anführungsstrichen Problem haben. Wie kriege ich die Leute in die Spiellust, ne? Ja.
Spannend, ist mir gerade das Parallel dazu eingefallen. Es gibt ein wunderbares, es heißt das ABC-Spiel. Und
Ja.
zwar fängt jemand an mit A, was zu sagen, ein Wort, einen Zusammenhang, und der nächste, kann man so dritt spielen, muss dann mit B ergänzen. Also das erste Wort mit A, dann kommt mit B, dann kommt mit C. Wenn es unterbrochen wird, geht es dann wieder weiter, und so spielt man das durch bis Z quasi. Und man improvisiert quasi eine zusammenhängende Geschichte auf das Alphabet. Ja? Auch da kann man ein bisschen Kreativität fördern, Hemmungen abbauen, Spaß haben, weil das ist, glaube ich, so das, um was es geht, wenn man ins Improv reinkommen will, so diese Hemmungen, diese Ängste abzubauen. Und das kann mit so einem lustigen ABC-Spiel passieren. Und das, was Jasmin gerade gesagt hat, einfach, dass die Leute so ein bisschen, hey, hier wird niemand im Endeffekt auseinandergenommen, sondern es geht darum, darzustellen, Dinge, Anwendungen, die dazu führen, dass man von der Beobachterseite aus es anders da wahrnehmen kann, was eben gerade nicht läuft.
Vielleicht könnte man auch sowas wie eine Mad Tea Party so ein bisschen als Warm-up auch nehmen, ne? Weil das auch so schön dynamisch ist und man das auch erstmal jenseits des Kontextes erstmal auch so die Schlagfertigkeit so ein bisschen auch üben kann und lustige Fragen reingeben kann. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, oder Impromptu hilft immer. Es ist
Immer.
ja, ja, es ist eine Standardstruktur mit großer Wirkung, um schon mal die Dynamik in die Leute reinzubringen, ja, dass sie schon mal in Bewegung kommen. Klar, das ist so ein Punkt, wo wir auch dazu sagen, ist natürlich vor Ort nochmal eine ganz andere Situation. Da kannst du halt einfach ein bisschen mehr Dynamik durch Bewegung reinbringen. Das wäre in Remote halt dann wieder durch Breakout-Sessions möglich, die man machen müsste, oder halt, wie gesagt, durch eine Fishbowl. Wenn ich durch eine Fishbowl so ein Thema führte, würde ich es immer als offene Fishbowl machen. Das heißt, in dem Moment, dass sich die Möglichkeit bietet, dass die Person, die nichts mehr zu sagen hat, die geht dann raus aus der Fishbowl, und jemand aus dem Publikum geht rein in die Fishbowl und diskutiert einfach mit, dass da auch schon eine gewisse Dynamik entsteht.
Braucht es auch noch eine gewisse Sicherheit von außen? Also du hast viel über psychologische Sicherheit gesprochen, Marco. Wenn wir jetzt eine Gruppe von Leuten dazu animieren wollen, für Probleme darzustellen und oder ja, für Probleme darzustellen, Probleme anzusprechen, dann ist natürlich die Sicherheit wichtig, dass die Leute die Sicherheit haben, dass das auch nicht falsch aufgenommen wird. Habt ihr da noch irgendwie Tipps oder Tricks, wie man das machen kann?
Also aus dem Unternehmenskontext heraus kann ich sagen, dass bei uns sehr viel im Thema Agilität über das Thema Fehlerkultur gesprochen wird, aktuell wieder. Ja. Und man hört es dann immer auch von den Vorständen, wir wollen das Thema Fehlerkultur etablieren. Wenn wir Fehlerkultur etablieren wollen, dann müssen wir auch das leben. Ja. Und Improved Prototyping wäre eine gute Möglichkeit, Fehlerkultur zu etablieren und zu leben. Ja, und Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn du sagst, es müssen Räume existieren, die A geschützt sind, also wo Sicherheit, dass ich Fehler spielen kann, dass es mir passiert, ja, und wo ich den Prototypen verbessern kann, wenn ich es jetzt im Kontext der Fehlerkultur mache. Und das muss oder sollte das Management auch zulassen. Ja. Also von unserer Seite kann ich sagen, passiert es, es wird zugelassen, diese Räume der Sicherheit, Fehlerkultur zu etablieren und Improved Prototyping darauf anzusetzen, wird zugelassen, es wird gefördert. Ich würde mir manchmal wünschen, es würde noch mehr vorangegangen werden. Ja, aber wie gesagt, die Räume sind da und wir haben halt die Aufgabe, den Rest zu tun. Ja.
Ja, das denke ich auch so ein bisschen. Also je nachdem, ob man jetzt in einem Unternehmen also auch kontinuierlich begleitet oder mal einmalig so eine Gruppe hat. Also das, was die Gruppe von außen mitbringt, das kann man, glaube ich, nur bedingt alles abfangen. Aber ich finde das an dieser Struktur eben so charmant. Letztendlich, wenn sich die Gruppen zusammenstellen, jeder hat ja eigentlich vielleicht ein Thema, was er mit reinbringt, aber am Ende entscheidet sich die Gruppe für ein Thema. Das heißt, man kann eben auch da erstmal sagen, ich gucke mir erstmal an, was bei dem anderen passiert. Und wenn ich beobachte, dass da auch Fehler passieren dürfen, dass derjenige sich da nackig machen kann und Sachen ausprobieren kann, dann mache ich das eben beim nächsten Mal auch. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das regelmäßig zu machen, dann kommt derjenige dann irgendwann auch von alleine, denke ich, dazu, dass er sagt, so, jetzt möchte ich mein Thema hier auch mal bearbeiten. Wenn man jetzt nur einmalig dabei ist, ist es natürlich schwierig. Und dann ist aber diese Beobachterrolle eben halt umso wertvoller, weil das einfach eine Komfortzone bietet für diejenigen, die erstmal Zeit brauchen.
Ja, ich frage mich, ob sie irgendjemand in der Paartherapie oder sowas anwendet. So eine große Gruppe von Paaren, die sich gegenseitig unterstützen, schädliche Kommunikationsmuster aufzudecken oder so, anstatt dass man nur so
Ja.
zu zweit mit einem Therapeuten zusammensitzt. Ich glaube, es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten da, glaube ich.
Ja.
Wichtig ist halt wirklich den Mut in Anführungsstrichen zu haben, zu sagen, okay, ne, ich lerne durch Erfahrung, lerne durch Dinge, die man wirklich probiert, Feedback bekommen, das auch offen sein dafür, Feedback zu empfangen halt, ne. Ich stelle mir also verschiedene Situationen halt vor, ne? Also klar, die Beispiele auf der Website und im Buch sind natürlich auch so, ne? Also so Dinge, die so mit Kundenkontakt nach außen hin zu tun haben, sind, glaube ich, einfacher zu bearbeiten als Dinge, die im Team passieren, wo man dann halt wirklich sagt, ich habe da einen Konflikt und ich möchte den darstellen, ohne jetzt irgendwo dann Angst zu haben auf eine gewisse Reaktion von den Leuten, die dann sich entdecken, oh, ich bin derjenige, der hier Konflikte verursacht und nehmen das schlecht auf und so halt, ne? Dass man halt, deswegen fragt man nach Sicherheit, ne? Dass man irgendwie kitzliche Themen hat, ein Vorgesetzter, ein cholerischer Vorgesetzter, der irgendwie, ne, irgendwo keine gute Stimmung verbreitet. Wie gehe ich da um alles in der Welt ran, ohne jetzt, ja, ohne dass es irgendwie mir um die Ohren fliegt? Ne? Also ist es euch mal um die Ohren geflogen, die Frage da halt, ne? Ist euch mal irgendwo im Prototyping um die Ohren geflogen? Könnt ihr was konstruieren, dass es euch um die Ohren fliegt?
Natürlich, also mir ist es jetzt aktuell noch nicht passiert. Vielleicht war ich da aber auch ein bisschen, wie soll man sagen, überrascht von dem, was rauskam an positiven Dingen. Aber natürlich ist es so, dass Rückmeldungen kamen. Ich hätte da gern ein bisschen länger mitgespielt oder ich hätte da gern ein bisschen länger gemacht, ein bisschen ausführlicher. Wir sind ja, wenn wir diese Dinge machen, immer in der Situation, dass wir natürlich ein zeitliches Korsett haben. Und manchmal würde ich solche Situationen gern einfrieren, im wahrsten Sinne des Wortes, also mehr Raum und Zeit geben. Ich glaube, das, was passieren kann, ist, dass man, wenn man so ein Thema wie Konflikte oder das Thema Fehlertoleranz oder Themen wie psychologische Sicherheit, wenn man da zu wenig Zeit gibt, dass es einfach verpufft. Dass die Wirkung eines Improved Prototyping nicht erkannt wird. Und da liegt so ein bisschen die Gefahr drin, dass man zu oberflächlich rangeht. Das ist so meine Erfahrung, die durchaus passieren kann, ja.
Ja, also was mir noch einfällt, ist auf jeden Fall mal, dass es gut ist, am Anfang eben auch gewisse Verbindlichkeiten im Raum zu schaffen, ne? Also, dass das hier ein vertraulicher Kontext ist, was hier im Raum ist, bleibt im Raum. Also, dass man solche Sachen eben auch nochmal ausspricht, und man nicht direkt so reingeht und die Leute dann im Kopf denken, oh Gott, wenn ich das jetzt hier erzähle, was passiert dann damit? So dass man da eben auch noch mal den Rahmen so ein bisschen setzt, unter welchen Vorzeichen man dann hier sich auch öffnet und dass man dann eben auch respektiert, dass die Sachen eben im Raum bleiben. Aber also ich habe mir ist es noch nicht um die Ohren geflogen, aber ich kann mir eben auch vorstellen, wenn man diese Kurve nicht schafft, dass man da am Anfang auch so eine gewisse spielerische Leichtigkeit reinbringt, dann kann das natürlich auch vielleicht kippen, ne, dass die Leute da hängen bleiben in ihren Konflikten, wenn das sehr, sehr starke Konflikte sind. Also da muss man, also ich denke mal, da sind vielleicht auch gewisse Grenzen in dieser Methode. Genauso wie bei Triss ja auch, ne, ist auch nicht immer geeignet, hat aber eigentlich ein wunderschönes Potenzial, um eben die Leute in eine Leichtigkeit zu bringen, ne, und das Ganze mal etwas humorvoller auch zu betrachten. Da sehe ich aber tatsächlich, also ich hatte diesen Kontext eben noch nicht, wo ich die Methode angewendet habe, aber da könnte es durchaus eben auch Grenzen geben.
Es gab, als du es gerade sagst, eine andere Situation, die aber in eine ähnliche Richtung ging, dass es tatsächlich passiert, dass jemanden die Situation so berührt hat, dass er dann im wahrsten Sinne des Wortes den Tränen nahe war. Ja. Ich will da keine Angst machen, um Gottes Willen. Das ist einfach ein Punkt, das kann passieren. Ich glaube, dann ist es wichtig, den Leuten Raum zu geben, zu sagen, okay, wenn dich das emotional berührt, brauchst du einen Raum für dich, brauchst du eine kurze Auszeit für dich, dann nimm dir diesen Raum. Das sollte man aber die Person entscheiden lassen, ja. Also es ist nie gewahr, dass nicht irgendwas hochkommt, wo man nicht weiß, wie tief steckt das drin. Jasmin hat vorhin gesagt, man weiß nicht, was die Leute mitbringen, ja, oder was die Leute in dem Moment berührt oder was berührt. Es ist natürlich eine andere Art und Weise. Und ich muss sagen, und es soll bitte auch nicht abschrecken, ich habe das bewusst erst später, sag mal, kompliziert, du weißt, wie es ist, wenn du die ersten Gehversuche mit Liberating Structures machst, dann machst du dann One, Two, Four All, du machst dann Triss und jenes. Und die anderen Strukturen machst du irgendwann ein bisschen später, weil du einfach getrieben bist, so, jetzt möchte ich aber wissen, was die anderen Strukturen kennen. Und du erkennst das Wertvolle in diesen Strukturen, ja. Und das Improve hat so viel Potenzial ich würde sagen, in beide Richtungen, ja. Es kann was aufbrechen, was aber vielleicht auch wichtig ist, dass ein Konflikt aufgebrochen wird, weil nicht nie drüber gesprochen wurde. Und das kann auch natürlich Dinge auslösen, ja. Und ich denke, dann geht es darum, damit gut umzugehen und erfahren damit umzugehen und Räume zu schaffen, dass eben, wenn was ist, auch Räume bestehen, wo die Person reingehen kann und sagen kann, okay, ich brauche jetzt gerade eine Auszeit, dann ist das auch vollkommen okay.
Ja, stimmt. Wenn sozusagen vielleicht auch von vornherein die Vorzeichen für so eine Veranstaltung auch so sind, dass gewisse Sachen auch hochkommen sollen, dann kann das natürlich auch eine spielerische, liebevolle Art sein, das dann vielleicht auch zu provozieren, mit dem Bewusstsein, dass man eben dann danach eben dann auch damit arbeitet, ne? Und das also entsprechend dann auch konzipiert.
Und da ist es extrem wichtig, was Jasmin gerade gesagt hat, dass dieser Anfang, dieser Raum, den wir dann aufmachen, auch ganz klar nochmal gesagt, Leute, was wir hier machen, ist ein geschützter Raum. Das bleibt auch hier drin. Wir haben dieses Thema, wir wollen das jetzt bearbeiten, wir wollen diese Form der Bearbeitung der Struktur nutzen und wir wollen, dass das hier in diesem Raum auch bleibt. Ja, und ich denke, man muss die Räume, den Boden so bereiten, dass sich jeder optimal wohl drauf fühlt, ja, und dann kann sowas auch ganz, ganz Großes bewirken. Ja.
Genau. Also wichtig der Hinweis, ne? Wir verlassen hier so ein bisschen die Standarddinge, die im Business-Kontext üblich sind. Ja, zusammensitzen, ein bisschen reden darüber und Post-it schreiben, sondern wir gehen halt wirklich in einen Bereich, in dem wir halt auch eine Maske fallen lassen und oder uns in eine andere Rolle reinversetzen. Und das weckt natürlich, da passieren gewisse Dinge mit einem. Und das ist halt, da müsst ihr, wenn ihr das in der Praxis anwendet, einfach darauf vorbereitet sein, dass ihr halt nicht die tiefsten, emotionalsten Themen einfach so mal locker flockig raushaut und euch dann wundert, dass dann Dinge passieren, die ihr nicht vorhergesehen habt, weil ihr nicht darüber nachgedacht habt. Das ist so ein bisschen nochmal der Warnhinweis. Also nicht, ne, wie schon, wir wollen nicht abschrecken, aber wir wollen natürlich Achtsamkeit dafür wecken, dass ihr dann überlegt, wie ihr, in welchem Kontext ihr das anwendet.
Vielleicht noch
Und
ein
vielleicht.
Aspekt, der hilft. Da werden ja mehrere Sinne angesprochen. Wir sind ja spielerisch unterwegs, die Kreativität kommt ein bisschen raus. Es geht halt nicht nur um das gesprochene Wort. Und ich finde, das ist auch nochmal hilfreich, um vielleicht auch gewisse Sachen zu verankern. Man verknüpft vielleicht etwas Elementares, was man sich vorgenommen hat in einem zukünftigen Gespräch, mit einer lustigen Erfahrung, die man am Anfang durch das spielerische Rantasten irgendwie erlebt hat. Da ist irgendwie eine lustige Situation entstanden und da findet eine Verknüpfung im Hirn statt. Und ich glaube, das kann auch unheimlich helfen, etwas mitzunehmen aus so einer Veranstaltung, dass man sich daran erinnert.
Genau, Marco.
Und wenn die Möglichkeit besteht, das ist auch immer ein Tipp, den ich auch jetzt nach, ich sage jetzt mal, 3, 4 Jahren Liberating Structures immer gern wahrnehme, macht es auch mal zu zweit. Ja? Also wenn du einen Workshop vorbereitest, gerade wenn du zu zweit einen Workshop designst, ja, und der eine macht die Einleitung für die Struktur, man wechselt sich ein bisschen ab, Beobachterrolle und so weiter und so fort. Es ist auch gleich ein bisschen leichter, ja. Und wenn es irgendwie größere Workshops sind, mache ich das auch gerne mit einem Kollegen oder Kollegen. Das macht das Leben auch ein bisschen leichter. Also von daher gesehen auch draußen angesprochen, ihr müsst es nicht mehr alleine machen,
Ja.
zu zweit an Dinge rangehen, ist immer gut, nochmal eine zweite Meinung reinzuhaben, wie gehen wir damit um, was wollen wir da machen und so weiter und so fort. Also von daher gesehen, ja, da nicht scheuen, auch mal einen Kollegen zu fragen, ob er nicht Lust hat, das Ganze mitzugestalten.
Ja, finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Und ich frage mich so ein bisschen, also wenn jemand vielleicht von den Hörern dieser Folge irgendwie dabei sind, die Erfahrung mit der Variante haben, dass es tatsächlich nur eine große Gruppe gibt. Weil die Variante gibt es ja auch noch, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es da vielleicht ein paar Kommentare oder Rückmeldungen gibt. Das ist nämlich nochmal eine andere Variante, die wir jetzt, glaube ich, noch nicht so ausprobiert haben, die aber auch möglich ist.
Auf jeden Fall. Also, wenn ihr drüben, wenn ihr draußen noch Informationen, Praxis habt zu Improv Prototyping oder auch irgendwas über was anderes reden wollt, meldet euch jederzeit bei mir. Marco, Jasmin, gibt es noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss zum Abschluss der Folge?
Ich würde einfach mal sagen, lasst die Spiele beginnen.
Ja, ich kann nur das sagen. Es hat mich wieder wahnsinnig gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und es war mir, oder es war uns, würde ich sagen, ein besonderes Anliegen, diese Struktur. Ich glaube, sie wurde ein paar Mal mündlich schon erwähnt in verschiedenen Folgen. Und ich habe jetzt wird es endlich mal Zeit, dass er gemacht wird. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, lieber Christian, dass du halt dann gesagt hast, okay, jetzt produzieren wir sie endlich. Und ja, das freut mich ganz einfach. Das wollte ich dir nochmal
Ja,
zurückspielen.
mich auch. Eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt, sage ich mal so. Aus dem Moment heraus, weil
Dankeschön.
Improv Prototyping halt auch wirklich eines meiner Herzensangelegenheiten ist, das einfach mal zu sprechen. Mit euch beiden hat es besonders viel Spaß gemacht. Vielen
Dankeschön.
lieben Dank, dass ihr da wart.
Ja, gerne.
Gerne, jederzeit wieder.
Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Wenn du Lust hast, mit mir über deine Praxiserfahrung zu sprechen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Ich verlinke auch alles in die Shownotes. Den Liberating Structures Praxis-Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich freue mich auf euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfiehlt uns weiter, denn um Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Ich bin Christian Weinert und ich freue mich, von euch zu hören.